Hey Jan, zu flotten Sounds und flotten Beats begrüßen wir unsere Leute da draußen. Darf man das mal sagen, unsere Leute? Sind das unsere Leute da draußen?
Erstmal bremsen wir uns ein kleines bisschen. Wir müssen ein bisschen berücksichtigen.
Wir sind super drauf.
Wir sind super drauf. Die Leute kommen vielleicht gerade aus dem Bett. Die haben geschlafen. Es ist Sonntag, der 28. Januar. Hier sind Janni und Olli bei Spotify. Fest und flauschig. Und das Thema der Sendung hauen wir direkt zu Beginn raus, denn es betrifft uns alle heute. Es ist ein alter Trio-Song und es ist das Motto des Tages. Ich mach Bubu. Was machst du?
Er macht nicht, er mag, sondern er macht Bubu, ne?
Ich mach Bubu. Bubu. Was machst du?
Ich dachte immer, so er mag Bubu.
Er mag Bubu.
Das ist ein Homo-Song von dem Typen, den der Bubu heißt und den er gerne mag. Habe ich gedacht früher, aber war nicht so.
Nee.
Ja, ich mag Bubu, was magst du? Ist ein schöner Song. Viele kommen gerade aus dem Bett. Viele fangen jetzt gerade mit Beginn der Sendung auch an zu wechseln. Aufhören, erstmal zu hören. Könnte sein, dass es heute andere Themen
dass
gibt.
Dass es uns sexy wird im Verlauf der Sendung. Also genau. Haltet eure Geschlechtsteile warm, solange sie noch warm sind. Es kann sein, dass sie schlagartig abkühlen, weil Olli von irgendeinem Alterpickel auf seinem Rücken erzählt, der die Größe eines Ping-Pong-Balls angenommen hat. Es ist
als
Sonntag.
Beispiel.
Bei einigen ist auch Montag, wir haben öfter schon gehört, viele Leute hören uns montags, um in die Woche reinzukommen, ist nicht der schlechteste Start. Es gibt viele Dinge, die wir aktuell besprechen müssen. Ich bin heute Abend, wir nehmen die Sendung am Freitag auf, heute Abend auf dem Fernsehpreis, dem deutschen Fernsehpreis eingeladen. Es kann sein, dass wenn ihr das jetzt
hast
hört.
Hast du was gewinnt?
Ja, ich
also ich würde, Bist du nominiert?
Ja, ich glaube, wir sind nominiert in der Kategorie
Haben wir die, halbe Stunde, dass du mal alle die Nominierungen aufzählen kannst, die du bekommen hast?
Das ist nur eine Nominierung. Und ich würde jetzt Folgendes sagen, ich glaube, mit größter Demut, weil auch die Mitnominierten zum ersten Mal Leute sind, die ich würde es offen nie zugeben, aber also im Herzen eigentlich dann doch sehr mag. Pierre Krause ist nominiert mit seiner Late-Night-Show und Luke Mockridge mit seiner Sendung. Ich lässe ab und zu mal so ein bisschen,
nein,
ne? Aber eigentlich...
Das ist falsche, Jan, falsche Haltung. Jetzt zu sagen, liebe Mitkollegen, das sind die falschen Ficker und du bist der Einzige, der den Preis verdient hat. Wenn du mit dieser Gewinnerhaltung
nein,
dann ist es nicht...
Bei uns stehen in der Firma so viele von den Preisen rum. Ist jetzt auch, die Zeit ist vorbei. Wir müssen mal so ein bisschen mal auf so eine Reiseflughöhe kommen, dass man so ein kleines bisschen mal, nicht mehr der neueste, freshe Scheiß, jetzt ist man etabliert, weißt du, jetzt lass doch die jungen Wilden mal ran, der Pierre Krause ist doch ganz frisch im Game.
Der sieht doch schon so, also der sieht aus wie Michael Kesslers Vater, also ganz ehrlich, auch nicht viel.
Liebe Grüße. Ich freue mich total auf jeden Fall heute Abend alle wiederzusehen und Thomas Gottschalk kommt auch, der kriegt den Ehrenpreis heute Abend und das darf ich mich natürlich nicht entgehen lassen, mit dem möchte ich,
das goldene
den fand
Mikro.
Ich immer super. Früher und habe ihn, ich glaube, der goldene Löffel von, wie heißt er noch?
Stadt Bad Arnsfeld.
Weißt du, der goldene Löffel, wie heißt nochmal der Entertainer, von dem wir gesagt haben, dass er immer einen goldenen Löffel mitnimmt?
Peter Frankenfeld.
Der goldene Löffel von Peter Frankenfeld wird heute Abend an Thomas Gottschalk verliehen und es ist in Köln die Veranstaltung und wird ein schöner Abend. Es kann also sein, dass wenn ihr das jetzt hört, ich bereits entweder tief enttäuscht bin und mich ritze zu Hause unter der Dusche und weine oder das Ego noch ein bisschen gewachsen ist.
Und
ich bin Ritzer. Ja, ich bin
Schlitzi.
Da macht man keine Scherze drüber, Vorsicht.
Nee, das macht man auch nicht. Doch, man macht auch mal einen Witz. Ja. Aber das Wort Schlitzi fand ich gerade witzig einfach.
Nein.
Keine Ahnung.
In welcher Situation bist du gerade? Sag mal.
Ich führe hier ein kunterbuntes Leben. Ich führe das mediale Leben eines Superstars in Berlin gerade. Vorgestern war ich bei der Premiere von Bastian Pastewkas neuer Staffel Pastewka. Das war hier im Kino International, wurde ich eingeladen, war ich mit Thomas Schmidt, Redakteur von Zirkus Halligalli und damals hier Jogo um die Welt in den 80ern, kennst du das noch? Das hat er alles gemacht, hab ich gedacht, hol den alten Löwen noch mal raus aus der Höhle und hab den mitgenommen und wir waren da von Amazon, wir waren ein bisschen gespannt, wie wird die neue Staffel von Pastewka? Viele, und? Viele so prominente, ich habe mich mit Michael Kessler unterhalten, nach, auf der Aftershow-Party. Er wollte nicht, aber ich habe ihn das Gespräch aufgedrängt. Ich war angetrunken. Ich habe richtig gemerkt, wie viel Ekel da drin war. Also ein bisschen auch so. Ich habe dann so, hey, hallo, du hast mir mal im Flugzeug zugewunken, dachte ich, habe ich zurückgewunken und dann habe ich gemerkt, du hast gar nicht gewunken. Das war meine Eröffnung.
Hast du das Gefühl gehabt, dass da Spannungen zu spüren waren auf irgendeiner Seite?
Ey, der ist ja klein und ganz klein und schmächtig. Und ich habe gedacht, der ist so 2 Meter groß, das ist so ein langer. Aber der ist ganz klein und schmächtig. Und dann stand er vor mir und habe ich gedacht, bevor der jetzt denkt, ich bedrohe den, bin ich dann so mit im Gespräch gegangen, auch einfach wieder. Das war dann auch egal, weil da standen so viele interessante Leute rum. Ich bin dann zum nächsten und habe dem mit dem Scheiß voll gelabert. Und habe das auch so, ja, irgendwann bin ich gegangen. Willst du ein bisschen wissen, wie es war, die Pastewka-Staffel?
Ja, sehr gerne. Wie ist die Staffel? Ich habe die Werbung gesehen im Internet, die wurde über Facebook reingespült. Es hängen Plakate in ganz Deutschland und muss man mal sagen, so viel Werbung hat Sat.1 nie gemacht für Pastewka. Also von daher Richtig. Schon super Genugtuung und allein dafür hat sich das schon gelohnt, zu Amazon zu laufen für Pastewka.
Absolut. Und man muss sagen, die Staffel ist bis auf die erste und die letzte Folge, die auch nicht schlecht sind, ist die Staffel sehr lustig. Bisschen mehr Tiefe drin, bisschen mehr Emotion. Weiß nicht, ob das immer Not tut, aber am Anfang bei der ersten Folge habe ich gedacht, es gibt eine Matthias Verschweighöferung bei der Serie, wenn du weißt, was ich meine. Es fängt mit einem emotionalen Plot an und es hört auch mit einem emotionalen Plot auf, der so ungewohnt war für die Serie, also so noch nicht da war, wo wirklich so ein bisschen so Ernsthaftigkeit reinkam. Man muss aber sagen, zwischendurch, ich habe heute Nacht die gesamte Staffel geguckt, weil die jetzt draußen ist, und habe mir alle 10 Folgen angeguckt, da sind ein paar unfassbare Knallerfolgen bei, wo man, also Folge 4 und Folge 2 sind meine Favoriten und Folge 5, Folge 2, 4 und 5 schon mal, kann ich sagen, meine Favoriten gewesen. Sehr, sehr gute Sachen. In der zweiten Folge spielst du auf einem FKK-Campingplatz und so viel Schwänze hast du noch nie innerhalb von 25 Minuten gesehen. Es ist wirklich wahr. Und Bastian zieht wirklich auch komplett da blank. Muss man sagen, Respekt stelle ich mir wahnsinnig unangenehm.
Ganz kurz, man sieht den Pimmel von Bastian Pastewka?
In einer Szene, ich habe sogar nochmal auf zurückgespult, dann nochmal ganz langsam
genau.
Und habe rangezoomt.
Schöne Vorstellung, nachts Olli Schulz, Bild für Bild zoomt vor seinem Rechner, zoomt den Penis von Bastian Pastewka ran und hält seinen daneben zum Vergleich.
Und hält seinen daneben einen Monitor ran und versucht da so eine Größe. Nee, aber man, es ist die ganze Zeit so, dass du weißt, dass der nackt da rumrennt. Einmal mit dem Stracciatella-Pudding vorm Schwanz, ansonsten ist der auch sehr viel nackt. Die ganze Folge ist nackt und es ist einfach so, der erste nackte Mann, der ihm dann gegenüber, du guckst sofort, ich weiß nicht, wenn du so guckst einen Film, da steht ein nackter Mann, du guckst sofort auf den Penis. Warum eigentlich? Also du guckst sofort. Also das ist mir auch aufgefallen.
Die Gesellschaft und diese heteronormative Gesellschaft, die möchte, dass wir quasi Frauen lieben. Die hat uns anerzogen die letzten 10.000 Jahre, dass man dann andere Penisse von anderen Männern nicht anguckt. Aber in Wirklichkeit fühlst du dich natürlich als Mann auch zu einem Penis hingezogen. Warum denn nicht?
Ne, also weil der Mann, der Junge kommt aus dem Penis und die Frau aus der Scheide.
Das weiß ja jeder.
Genau. Um das jetzt ganz zu Ende zu führen, ist eine tolle Staffel geworden. Es sieht aus, als wenn ein klein bisschen mehr Budget vorhanden ist. Am Anfang war dann diese sogenannte Pressekonferenz, wie das so immer ist im Kino. Dann kommen dann immer so die Macher von Amazon und so auf die Bühne. Und da ist dann so die Momente, da war Bastian Pastewka auch noch nicht mit auf der Bühne. Also erst am Ende gab es noch so eine kleine mit Johanna Klum, glaube ich, heißt die, so ein kleines Interview und den Hauptprotagonisten. Aber am Anfang kam dann irgendein Amazon-Typ auf die Bühne und meinte, wir wollen mit der neuen Pastewka-Serie Deutschland rocken. Und da zieht es einen dann zusammen, wo man so denkt, oh, bitte nicht so eine Sätze. Das ist eine coole Serie, ihr habt dir was Gutes einkauft, aber sag jetzt nicht, wir wollen mit der Serie Deutschland rocken. Das ist die 8. Staffel, das ist eine etablierte Serie und das sind so Sätze, da zuckt es bei mir zusammen. Das ist dann halt so Marketing der alten Schule, aber nichts kann dieser Serie anhaben. Die ist wirklich sehr, sehr gut geworden, die Staffel.
Ja, aber das ist ganz interessant. Du weißt, New Economy, aber trotzdem sich das alte Marketingpersonal organisieren und dann riecht alles immer noch so ein bisschen nach altem, irgendwie die ARD. Diese Woche, wir müssen eine große Sache besprechen. Der große Dieter Wedel, hast du das gelesen? Ich habe es vorgestern gelesen, direkt abends, als es rauskam in der Zeit.
Der soll auch gewedelt haben.
Ne? Ja, und wir lachen drüber. War das nicht so, dass wir als diese ganze MeToo-Geschichte, ich erinnere mich da noch dran, als das Mikrofon aus war, haben wir gesagt, dass das der Typ ist, von dem wir alle schon irgendwelche Gerüchte gehört haben?
Na klar, die Gerüchte gibt es aber auch, die sind in der Öffentlichkeit sogar gewesen. Also das ist ja jetzt nicht so...
Ich weiß noch bei der Sendung, wo es darum ging, MeToo-Debatte, wann findet das in Deutschland statt, dann war das Mikrofon aus und da haben wir uns privat darüber unterhalten und wir haben uns mit dem Namen darüber unterhalten, dass man darüber schon viel gehört habe, aber das Krasse ist natürlich, weil das eine Verdachtsberichterstattung ist, weil das ewig lange her ist, das kannst du als Journalist nicht einfach so schreiben, du kannst nicht einfach irgendwelche Gerüchte drucken, wir sind hier immer noch in Deutschland und das ist, die Menschenwürde gilt auch für mutmaßliche Täter und das war eine wahnsinnig beeindruckende Geschichte, muss man wirklich sagen, hat die Zeit da alles rausgebuddelt und Und das Krasseste war, dass es diese ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, der hat ja angeblich der Dieter Wedel, der berühmte Regisseur Dieter Wedel, hat mittlerweile 75 Jahre alt, in den 80er Jahren eine Schauspielerin, die in einem SR-Fernsehfilm vom Saarländischen Rundfunk besetzt hat, gedemütigt, vergewaltigt, so schwer verletzt, dass die Dreharbeiten abbrechen musste und neu besetzt wurde. Und über diesen Vorgang, weil es natürlich auch ein Versicherungsfall ist und so, die hat er die quasi beim Versuch der Vergewaltigung oder bei der Vergewaltigung der mutmaßlichen ans Bett gedrückt, den Hals verletzt, bleibende Schäden und so. Dann wurde die Schauspielerin ausgetauscht. Und darüber gibt es einen riesen 12 Aktenordner, die beim Saarländischen Rundfunk rumstanden seit 30 Jahren, weil natürlich das ein Versicherungsfall war.
Das habe ich noch gar nicht alles gelesen.
Das musste alles neu gedreht werden. Unglaublich. Und das ist alles extrem detailliert dokumentiert, was es natürlich einfach macht, das aufzuarbeiten. Also noch eine ganz andere Dimension als diese Harvey Weinstein-Geschichte, wo das wirklich noch viel mehr auf Aussage gegen Aussage basierte. Und das war wirklich eine ganz, ganz beeindruckende Geschichte. Und was total interessant ist, der Effekt, dass das Zeitmagazin vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen schon mal eine kleinere Geschichte zu dem Thema gemacht hat. Und diese Geschichte, die kleinere, hat viele Opfer motiviert, sich zu melden. Und daraus ist dann am Ende die große Geschichte geworden. Und was ich gedacht habe beim Lesen, so fühlt sich das also an, wenn sich eine Gesellschaft weiterentwickelt. So ein kleines bisschen ist das nämlich so, dass auf einmal alle sensibel werden. Und auch nach dieser Kachelmann-Geschichte, Kachelmann unschuldig. Und danach fingen alle auf einmal an, das Thema ganz differenziert auseinanderzufusseln. Der war auch bei uns in der Sendung, weißt du das noch?
Na klar, weiß ich das. In der ersten Sendung gleich war das, glaube ich, war der da.
Genau.
Und,
Und man hat ja erst gedacht, ach Mensch, Kachelmann hat da rumgevögelt und jetzt kommt die Quittung. Aber dass er dann mit der Energie, mit der er dann die Prozesse dagegen geführt hat am Ende, weil er sagt, er ist unschuldig, führt dazu, dass das so Gesellschaften oder wir jetzt alle das wahnsinnig kompliziert
immer noch ich bin da zwiegespalten. Einerseits denke ich, dass genauso ist es wichtig, vor allem wenn jemand wirklich vor 20 Jahren sowas gemacht hat, dann darf er nicht ungeschoren damit davonkommen. Also absolut nicht. Und trotzdem ist es natürlich auch so, dass man so bei manchen Sachen denkt, hoffentlich bleiben jetzt alle cool und fangen nicht an, völlig zu verkrampfen. Aber wie du es ja eben gesagt hast, diese Kachelmann-Debatte, es ist natürlich so, dass der Typ immer noch den Ruf haben wird, sein Leben lang jetzt, dass da irgendwas mit ihm nicht ganz koscher war wahrscheinlich.
Ja, oder sonst Alter, aber ganz ehrlich, ist das,
und das ist
wahrscheinlich
halt auch,
nicht anders, nicht anders als bei allen anderen im Showgeschäft. Alle, die in dem Job arbeiten, sind Narzissten, durchgeknallt, eitel und notorische Ficker. Also ich habe jetzt noch niemanden kennengelernt, der da jetzt irgendwie, es gibt schon einige, aber die sind langweilig und scheiße.
Wie alle sind notorische Ficker.
Was genau, doofe Ficker vor allen Dingen. Dass doofe Ficker trotzdem sich Regeln auferlegen, dass es so eine Art Kontrolle gibt. So. Diese Kachelmann-Geschichte fand ich wahnsinnig interessant, vor allen Dingen deswegen, weil er mit einer wahnsinnigen Energie dann den juristischen Gegenangriff gestartet hat und alle total differenziert über dieses Thema reden in Deutschland seitdem. Und natürlich hängt das dem Kachelmann immer so ein bisschen nach, aber irgendwie auch nicht. Also so ein bisschen, ich habe schon eine Art von Respekt.
Er hat auf alle Fälle hart gekämpft, klar, der hat hart gekämpft dafür, das muss man sagen. Das wird ja auf einmal zu deinem Lebensinhalt. Und das ist ja auch so, das Krasse, dass innerhalb von deinem Leben, wenn sowas in die Öffentlichkeit, also für beide, für das Opfer und für den Täter, alles ändert sich und auf einmal stehst du da so, ne? Und auf einmal kommt das alles raus und irgendwie ist das so mit Wedel da, wie gesagt, was hatten wir schon öfter gehabt, ich frage mich immer, warum dauert es 20 Jahre, wenn jemand vergewaltigt?
Das war in den Anfang der 80er, es gibt Vorwürfe in den 70er Jahren, das ist quasi System, das ist einfach mutmaßlich ein Sadist und Leute haben dann gedacht, der ist halt ein Genie, lass den machen, so sind halt Genies. Also wie man das eben so denkt in öffentlich-rechtlichen Sendern, dass das irgendwie was ist, was der Welt enthoben ist und wo man dann irgendwie andere Regeln hat. Und die Leute, also der hat wirklich eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Also Leute, Frauen, Menschen traumatisiert und dann so vor dem Team gedemütigt und so. Und also ganz, musst du mal lesen, ist wirklich eine super interessante, ganz sachliche Geschichte, wirklich interessant. Scoop der Woche, journalistisch.
Ja, so, ist jetzt gerade in der neuen Zeit, ja?
Genau, aktuelle Zeit.
So, ich schreibe gerade meinem Booker zurück, während wir hier machen, weil der schon wieder hier anruft. Der ruft immer an, Philipp Stürer ruft immer an, wenn wir diese Sendung machen.
Dieses dumme Schwein, ganz ehrlich, dieses dumme Arschloch.
Der ruft jedes Mal an, der spürt das, der will irgendwie immer in diese Sendung reinkommen.
Ja, willst du ihm ganz kurz zurückschreiben, weil wo ich gerade bei der Zeit bin, noch eine Geschichte aus der Zeit.
Erzähl mal ruhig die Geschichte, ich höre die ganze Zeit zu.
Ja, Maxim Biller, der große Maxim Biller, unvergleichlich Maxim Biller, hat auch in der Zeit geschrieben, im Feuilleton herausgefunden, dass die Polemik ausstirbt, also sein Hauptfach, die Polemik, das, was er am allerbesten kann, also die Beleidigung, die kunstvolle Beleidigung, und hat ein Plädoyer für die Polemik gehalten, und ich als unseriöse Ficker, als doofe Ficker, der ich immer war, hab das gelesen und dachte so, ja, guck mal, jetzt kommst du hier auf einmal an, jetzt wird hier die im Feuilleton die Polemik gesellschaftsfähig. Nachdem wir unseriösen Spastis, hätte ich jetzt fast gesagt, seit 6 Jahren hier die kunstvolle oder auch nicht kunstvolle Beleidigung zum handwerklichen Standard erhoben haben, fällt es jetzt da irgendwelchen Leuten bei der Zeit ein, dass mal ab und zu einen Arschloch zu nennen noch keinem geschadet hat. Das gibt's doch wohl gar nicht. Also das ist ja wohl derart. Ja, und das, also dass mir das jetzt als Progression verkauft wird hier von dem bildungsbürgerlichen, von dem linksliberalen Lügenpresse-Feuilleton, das gibt's doch wohl gar nicht. Wir das Leute von der Straße beleidigen seit jeher. Polemik, Alter. Fick dich mit deiner Polemik. Du Arschloch,
das ist
ehrlich.
Aber es ist echt so, das ist echt sein Problem, glaube ich. Das Gebiet. Aber es ist auch, ich habe mich mit Thomas Schmidt auf der Pastewka Premiere unterhalten, genau über dieses Thema haben wir philosophiert so ein bisschen. Und zwar, diese Zeit ist auch wirklich ausgestorben. Wenn man sich heute so systemkritisch äußert darüber, dass Stars Werbung machen, das interessiert keine Jugendlichen mehr. Es gibt das nicht mehr. Diese Art von, sage ich mal, Systemkritik oder generell Sachen zu beurteilen, das ist echt vorbei. Das sind so alte Leute, die sowas machen, so wie wir dann. Das ist so, wenn man so die Rap-Szene auch anguckt, ich bin ja bei Instagram zum Beispiel oder sonst was, ne?
Ja, das bist ist du bei Instagram.
Das ist ein neues Wertesystem, was ich entdeckt habe. Da gibt es Mädchen, die sind noch nicht mal volljährig und haben 500.000 Follower, weil sie jeden Tag ein Bikini-Bild posten. Das ist alles, was die tun und alle und darunter, ich meine, ich mag das gerne, Instagram, weil es freundlich ist und so, aber es ist auch die komplette Oberfläche tatsächlich, weil so, ey, du süße Maus, geiles Bikini-Bild von dir, 135.000 Likes. Dafür das ein. Ja. Oder auch wenn man so anguckt, diese Rapper-Szene, ich höre ja immer noch gerne mal Hip-Hop, aber so, du kannst keinem Rapper sagen, ist ja aber echt, du zeigst in deinen Instagram-Stories nur die neuen Turnschuhe und wie viel Drogen du nimmst. Nichts anderes. Da ist nichts mit, ey, wir müssen was tun, die Welt ist scheiße, sondern das ist noch, die Welt ist geil, beste Leben, wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Und alle, die Fans sagen, geil, die haben Geld, die nehmen alles mit, was sie kriegen können. Und wenn einer mal kommen würde und sagt, ja, finde ich nicht so geil, sagen die, ja, fick dich doch, dann hau doch ab, du Penner. Das ist nicht mehr so. Man kann Sachen nicht mehr so kritisieren, das ist ausgestorben. Nein. Deswegen ist Maxim Biller auch ein bisschen am Ende.
Nein, vielleicht. Jeder hat ja so seine Zeit. Das ist nicht
mehr angebracht. Wir könnten jetzt hier über das würde keinen mehr, es interessiert die Leute nicht mehr. Es ist nicht mehr so, dass das beurteilt wird groß, sondern alle denken so, so kommst du mir aber oft vor, wenn ich bei Instagram bin. Bei Instagram.
Ja, du bist in letzter Zeit viel bei Instagram. Ich gucke ja alle Stories an und ich folge auch um den Instagram.
Du guckst dir alle meine Stories an, genau.
Ich gucke dir alle deine Stories an.
Du liegst nachts wach und denkst, hat er wieder eine Story gepostet, der Olli.
ich versuche mal in deinen Stories Bild für Bild vorzugehen, um deinen Penis endlich mal in voller Schönheit zu sehen und meinen dann dagegen zu halten, damit wir endgültig Klarheit haben. Ich folge jetzt sogar Stefanie Giesinger bei Instagram, um so ein bisschen quasi den Kern. Stefanie Giesinger, 3 Millionen Instagram-Follower. Ich sag mal, Magersucht und Bikini-Bilder in Hotelzimmern irgendwo in Südafrika. Das ist eigentlich so, und ab und zu tanzt auch Lena durchs Bild. Kleine, dünne Mädchen mit so einem. Die immer so, wenn die den Mund aufmachen und reden, denkst du, oh Gott, Alter, jetzt sofort raus aus meinem Bett. Aber wenn die dann immer so gucken mit so halb geöffnetem Mund, denkst du, boah, das ist ja alles so wahnsinnig sexy und das sieht alles so aus nach, jetzt gibt's hier gleich den fetten Blowjob. Aber in Wirklichkeit ist es irgendwie nur wahnsinnig viel Stress.
Ein Apfel am Tag und 3 Stunden so lange den richtigen Filter rausgesucht, bis das auch wirklich alles funzt. Genau. Das ist eine mega Arbeit. Das kostet dir so viel Energie und so viel Kraft.
Bei diesen Instagram-Girls, wenn dann auch irgendwann der Freund so eingebunden wird, weil das natürlich extrem belastend ist. Da ist gerade das Licht schön, da bist du gerade irgendwo unterwegs und dann denkst du, jetzt könnte ich meinen 100.000 Likes-Shot irgendwie bei Instagram posten. Und dann wird die ganze Familie eingebunden. Das ist wirklich wie so ein Krebs ist Instagram.
Ey, das Beste ist immer noch, Jan, jetzt hau ich's raus, aber ich sag keine Namen. Viele Kollegen aus der Szene, aus der Medienszene, die auch moderieren oder irgendwas anderes machen, haben Instagram für sich entdeckt und da merkt man, dass ab und zu so ein Redakteur zwischen Kamera und dem Protagonisten, der vor der Kamera steht, das ist ganz gut, wenn einer sagt, weißt du was, das würde ich mal nicht jetzt machen, weil es gibt zwei Arten von Prominenten. Die einen sind die moderieren, als wenn ihr Leben nur noch ein öffentliches Leben ist, die moderieren so in die Kamera, in die Handykamera, hey Leute, Leute, pass mal auf, hier, heute gehe ich jetzt hier jetzt hin und da, als wenn, für die ist das ganz klar, dass das unheimlich wichtig ist, dass die ihre öffentliche Person jetzt auch noch da zeigen und das genauso weiter spielen, das Spiel, wie sie es vielleicht im Fernsehen oder so machen, aber keiner dann sagt, weißt du was, ist eigentlich die belanglose Scheiße, die du da machst. Und dann gibt es die anderen, die dann so denken, dass das alles eine Kunstform ist. Wenn man, also es gibt zwei verschiedene Arten von Leuten. Die einen versuchen, das so für sich zu benutzen, filmen aber auch nur so irgendwie Bilder von sich und die anderen moderieren da so rein, obwohl es gar keinen Job gibt. Weißt du, was ich meine? Ja, so, hey Leute, guck mal jetzt hier und ey, und nächste Woche bin ich wieder dann da und da und ich bin ja hier am Start. Das ist so selbstverständlich geworden.
Also in Instagram und diese geile Selbsterniedrigung, wenn dann diese kleineren Instagram-Stars, da gab es ja auch diese Geschichte vor kurzem, irgendwie Hotels anschreiben, weil sie irgendwie umsonst Urlaub machen wollen und sagen, ich habe 60.000 Follower, kann ich bei ihnen umsonst übernachten für eine Woche, weil dann wird ihr Hotel bekannt.
Hab ich auch gelesen.
Das machen bei den größeren irgendwelche Agents, aber es ist natürlich, die Erniedrigung ist einfach nur ausgelagert. Natürlich ist das komplette Selbsterniedrigung. Also das ist ja, ist ja gar nichts, zählt ja gar nichts mehr. Da kann, ist auch gar nichts Eigenes mehr. Da willst du irgendwo immer nur noch Südafrika, immer nur noch Kapstadt oder irgendwie Australien und in L.A. abgehänge am Sunset
Boulevard. Das ist aber hier Lena Meyer-Landrut, der folge ich auch. Die ist immer hier entweder L.A. oder dann ist sie da. Die ist nur unterwegs, macht nur Fotoshooting, schminkt sich nur, ist die ganze Zeit am Start mit irgendwelchen Sachen. Aber
wofür denkt man, wofür schminkst du dich?
Ja, wofür machst du das alles?
Das ist dann leicht, wenn man
wird zwischendurch mal eingeblendet, die Marke des Lippenstifts wird eingeblendet. Und dann, ja, das ist alles, das ist so eingeblendet. Und es geht manchmal so wochenlang, die fliegt nur durch die Gegend und ist nur unterwegs und sitzt dann da mit einer Freundin und ist da und macht eigentlich gar nichts. Aber da ist bestimmt keiner, der mal so schreibt, sag mal, ist das ein bisschen oberflächliches Scheißleben, was du da führst? Sondern alle so, geil, Lena ist in Südafrika! Das ist einfach...
Ja, es ist bei Stefanie Giesinger nochmal extremer, auch geil, wenn dann so die so mittelgroßen Instagram-Stars sich an die ganz großen ranwanzen, auf einmal in den jeweils anderen Stories auftauchen. Also wenn man untereinander, man kennt sich und man versucht sich auch anzufreuen mit Leuten, die mehr Likes haben und dann wird da so rumgecreept in den Bildern der anderen und hey, wir Freundinnen sind jetzt hier auf der Fashion Week, sitzen in der ersten Reihe und einer hat halt nur 1 Million Follower, einer hat 3 Millionen, einer hat 5 Millionen und dann kommt irgendwie noch Kim Kardashian vorbei und alle versuchen irgendwie aufs Foto mit der zu kommen, damit die bei der auch irgendwie im Kanal sind. Ja. Es ist alles irgendwie so, ach, Alter,
es Bombe ist so krass,
wirklich, ne? Ganz einmal so.
Pff. Ja, also ich muss sagen, wenn man das einfach für sich benutzt und da so seinen Spaß mit so treibt, dann macht das doch ganz gut Freude. Die Sache ist nur, wenn das dein Wertesystem wird, ne, Instagram, wie viel, das ist wahnsinnig oberflächlich einfach. Aber vielleicht braucht man mal eine Zeit lang so eine oberflächliche und irgendwann nervt es einen auch total. Weil ich glaube schon, dass für Leute, dass jeden Morgen entweder gute Laune oder schlechte Laune, wie viel Likes hat das Bild von gestern? Das ist ja so. Also das macht mich am meisten fertig, dass es wirklich so ist. Eine 500.000 oder noch mehr oder auch 1 Million irgendein internationales Model, das mal vor 2 Jahren auf einer Zeitung war und die wird die ist da wichtig, die ist ja da. Und Boris Becker, der hat noch nicht mal 100.000 Follower. Weißt du, was ich meine? Der arme Boris, ey. Und der hat viel geleistet für Deutschland.
Ja, naja.
Da ist irgendwie auch ungerecht. Ich denke, Bobberle hätte es auch verdient, weil der postet aber auch nur Scheiße. Der postet sich immer selber irgendwie, hier, ich bin Australian Open, ich muss hier gleich wieder mit dem Spieler quatschen und für Eurosport moderieren. Das macht er jeden Tag. Mann, der braucht mal so einen Buddy.
Instagram-Buddy. Der hat letztens ein Bild von sich gepostet. Der hat so einen fetten Grützbeutel am Ellenbogen. Und daraufhin bei Twitter hat er das gepostet. Und daraufhin hat Hugo Egon Balder, der auch bei Twitter ist, auch das Foto von seinem fetten Grützbeutel, so groß wie ein Tennisball, so ein schwabbeliges Ding direkt am Ellenbogen, hat er auch gepostet. Mhm. Also alte Leute Twitter in meiner Welt, in meiner Social-Media-Welt, bei Twitter, wo ich ja bin, da ist, ich glaube, da ist wirklich ein bisschen mehr Realness, weil auch der Hass da noch echt ist und das ist nicht alles so positiv. Und oberflächlich auch nicht, weil die meisten Leute keine Fotos twittern, sondern nur irgendwie Aphorismen oder irgendwie Gedanken oder einfach auch nur Scheiße. Also Quatsch.
Ja, aber du bist da doch ganz aktiv auf Twitter, oder?
Ich bin sehr aktiv da. Ich nutze das als Tagebuch und ab und zu auch, wenn ich mir eine neue Creme vorstelle oder meinen neuen Lippenstift oder irgendwie, keine Ahnung, ob man im Bikini im Hotel sitze, in Kapstadt, einfach mal ein Foto machen. Also Stefanie Giesinger und wirklich, der guckst du mal an, der DAX ist irgendwie, DAX stürzt ab, Riots auf den Straßen, Berlin-Kreuzberg brennt und mit Sicherheit, der regelt sich Stefanie Giesinger ohne Bauch irgendwo in mit so einem geilen Top und einem blauen Lippenstift irgendwo an der Côte d'Azur rum und macht Fotos für L'Oréal Paris oder so. Egal was draußen ist, Stefanie Giesinger ist meine Konstante. Da weißt du, solange die da noch steht, ist nicht ganz so schlimm mit der Welt. Wenn die noch irgendwo unterkommt, dann weißt du immer, es kann alles so schlimm nicht sein.
Während du mir das erzählst, suche ich sie jetzt mal raus.
Mit ja, und
Stefanie Giesinger, da ist sie.
Ja, und guck mal die Fotos an, die strahlt so eine Art von Geilheit aus, wo du dich als Mann in den 30ern oder in den 40ern dann immer schon denkst, oh mein Gott, ey, wenn ich das jetzt irgendwie annähernd geil finde, da muss ich ein bisschen aufpassen, auch mit den Freundinnen meiner Kinder und so, oder den Freunden meiner Kinder. Das ist alles schon
Pornobilder, ja, angepornte Bilder, wie man so sagt, ne, angepornt. Olli Schulz hier, ja. Ey, Instagram, mein neuer Ausdruck, angepornt, ist von Olli Schulz. Angepornte Bilder sind das so. Ja, ich würde jetzt erstmal wieder ein bisschen runterschrauben, unsere sexuellen Aktivitäten im Internet, und würde mir einen Song wünschen für unsere kleine Playlist. Auf der Fidi und Bumsi Playlist hört ihr immer die aktuellen Lieblingssongs von Janni und Olli. Und ich würde jetzt gerne von der neuen oder letzten John Mayer einen Song draufpacken. Der heißt In the Blood. Und John Mayer ist auch manchmal so ein depressiver Vogel, obwohl er so ein Womanizer ist. Aber die ganzen Frauen, die ganzen Hits, auch zwei, ist ein Instagram, hier so ein Rule, so ein Ruler im Instagram-Game. Und ich wünsche mir den Song In the Blood von seiner letzten Platte, der ist wunderschön.
Ich wünsche mir, weil ich diese Woche, ich habe ja seit einiger Zeit einen Plattenspieler und habe mir diese Woche eine Platte geholt, und zwar eine Platte von David Bowie, weil ich fand das irgendwie angemessen, den möchte ich gerne auf Platte haben, und damit, wenn, keine Ahnung, eines Tages die Wohnung zusammenbricht, weil der Nachbar oben irgendwie die Badewanne zu voll gemacht hat und das Einzige, was noch überbleibt, dann immerhin noch die Bowie-Platte ist, möchte ich das Lied Changes hören. Ein Klassiker, eigentlich der Bowie-Klassiker aus den 70er Jahren. Changes, David Bowie. Und wenn wir wieder zurück sind, möchte ich gerne eine moralische Frage mit dir besprechen. Es geht um meinen Staubsauger.
Sehr gerne. Ich muss aber mal auf Klo, weil mir schlägt gerade der Kaffee so auf den Magen. Kennst das?
AA oder Pipi? AA oder Pipi? Kaka. Muss Kaka, Olli? Muss Olli Kaka?
Wenn du keine Milch mit zu Hause hast und den Kaffee mit Sahne dir machst, kennst du das?
Ja, geil, heute Morgen, ohne Scheiß. Ende der Woche ist keine Milch mehr da. Ende der Woche
bei mir auch. Ende der Woche ist keine Milch, und dann gehe ich rüber auf eine andere Straßenseite, geil. Ist so ein Bioladen, so ein Bio-Kaffeeladen, also mit so einem Bio-Bäcker drin. Und wenn da zwei Leute vorm Tresen stehen und was wollen, dann weiß ich, der Biomann ist so überfordert, das dauert eine halbe Stunde, bin ich genervt wieder in die Wohnung. Ja, weil der einfach ewig braucht, um diesen scheiß Schaum für den Cappuccino warm zu machen. Da habe ich dreimal schon die Sahne bei mir hier warm gemacht. Also die sind einfach chronisch überfordert in diesen Bio-Supermärkten, weil das eine auch sensible Gestalten sind. Ja, und das schlägt auf den Magen gerade. Sahne mit, und auch noch 50-50. Sahne, weil es auch ein Cappuccino ist.
Olli. Das setzt aber an, okay. Aber du brauchst ein bisschen Fettreserven für die Tour. Du brauchst ein bisschen, wie so ein Wal, der kurz vor dem Winter steht. Du musst dir ein bisschen was anfressen, weil bald schwimmst du in den Pazifik raus, und da brauchst du ein bisschen.
Da ist so, so schön Städten wie Hameln, kulinarische Dörfer wie Hameln besuchen.
Ey, lass uns gleich auch mal kurz über den Rattenfänger von Hameln reden, weil ich habe da letztens drüber gelesen. Mehr dazu gleich. Changes, und wen hattest du nochmal?
John Mayer.
Gleich mehr hier bei Spotify. Fest und flauschig. Ich mach Bubu, was machst du?
Wir sind eine geile Feiergemeinde.
Ja, yeah. Die Party bei Spotify hört nie auf. Hier ist 24 Stunden Party mit Jan und Olli, eure Party Guides fürs Wochenende. Wir guiden euch in die Party und holen euch wieder raus. Party Guide, Janni und Olli. Heute Abend, welche Insider-Designer-Drogen sind gerade angesagt? Habt ihr das neueste Lean schon in eure Sprite gekippt? Habt ihr schon euch die besten Pillen besorgt fürs Wochenende? Wollt ihr durchraven? Wisst ihr schon, wo ihr pennt? Wer macht ein Sit-In? Bei wem kann da noch chillen danach? Wo glüht man vor? Wo herzlich glühen wir willkommen. Vor und wo chillen wo wir ab?
Ja, wo glühen wir heute Abend vor, Olli? Weil es ist ja in den Clubs immer so wahnsinnig. Ich gebe doch nicht 7 Euro aus für einen Cocktail. Ich bin doch nicht bescheuert. Selbst in der Happy Hour sind das immer noch 4 Euro. Ich bin doch nicht bekloppt. Lass uns schön
heute Abend. Wir gehen meistens schon breit in den Club, Alter. Wir sind schon breit, wenn wir da in der Schlange stehen.
Und letztens hat mich einer an der Tür nicht reingelassen. Ich sah super aus, aber hat mich nicht reingelassen, nur weil ich ein bisschen besoffen war.
Genau, und weil ich ein Klappmesser irgendwie in der Hand hatte, ausgestreckt.
Ich hatte das doch nur in der Hand.
Genau, und der Pimmel hing doch nur auf der Hose, den habe ich doch noch gar nicht jemandem irgendwie ins Gesicht gedrückt. Nee, aber ja, noch eine Sache.
Ich fange von dem Hintergrund, dass du wirklich diese ganze Welt ja kennst. Ich habe mich auch mit unserem Sicherheitsbeauftragten bei der Firma kürzlich unterhalten, der auch Türsteher ist. Und das ist einfach, es ist einfach eine geile. Ach, und dann haben wir, ich saß zusammen mit unserem Sicherheitsbeauftragten, der gesichtstätowierte, liebe Kollege, der das schon viele Jahre macht, und dann auch noch ein Schauspielkollege aus Bremen, Manni, liebe Grüße, der ist kleinwüchsig. Und wir saßen so drin am Tisch.
Wir saßen so drin am Tisch.
Nein, der ist richtig kleinwüchsig. Mann, ist ein richtiger Kleinwüchsiger. Aber ich sag mal, wenn der ans Set kommt, ist immer geht die Sonne auf. Und dann saßen wir am Tisch und haben darüber nachgedacht, was wir eigentlich eines Tages unseren Kindern erklären, wie wir unser Geld verdienen. Weißt du, andere Leute können halt sagen, die andere Kinder können sagen, mein Vater ist Maurer oder Maler oder keine Ahnung, oder ist wenigstens Rechtsanwalt.
Oder hilft Leuten im sozialen Dienst, ja.
Ja, und wir müssen ein bisschen ausholen. Papa, warum kriegst du eigentlich Geld?
Wofür eigentlich? Wer hat das durchgedrückt, dass du dafür Geld bekommst?
Ja, aber es ist, ich bin ja nicht der Einzige, ne? Also ich Bart ja auch. Papa, was machst du eigentlich? Warum bist du eigentlich nachts immer weg? Ja, weil
ich muss andere Leute beschimpfen. Ich muss Leute beschützen, die andere Leute beschimpfen im Fernsehen.
Ja, oder ab und zu kriegst du halt auch mal Messer gedrückt und so. Das musst du ja auch dem Kind erklären, warum du mal so eine Woche dann flach liegst, weil du irgendwie in der Disco ein Messer in die Seite bekommen
Papa
hast.
Papa hat noch ein kleines Messer im Rücken. Das kommt jetzt einfach raus. Und dann ist
lass ihn ausschlafen.
Dann kann sie erstmal nicht so bücken. Genau, lass ihn ausschlafen. Papa hat noch, Papas Wunde muss erst noch, der hat doch wieder gestern gearbeitet in der Tür. Die Wunde muss erst schließen.
Ja, aber kannst du das spielen? Als Polizistensohn kenne ich das ehrlich gesagt aus. Mein Vater hatte auch immer so wirre Verletzungen, irgendwie Jochbeinbruch und so ein Scheiß. Er lag auch immer zwei Wochen lang auf dem Sofa. Ja, weil er hat irgendwie sich immer geprügelt mit irgendwelchen Leuten und dann war immer erste Reihe und dann gab es immer aufs Maul. Und dann hat er immer irgendwie eine Verletzung gehabt, krankgeschrieben. Armbruch oder
so.
Zu fest zugehauen.
Aber ich wollte ganz kurz nochmal, wenn wir eine Clique wären, Jan, ne? Ja. Du, ich, Sue, Hank, also hier Konstantin und Konzi. So Leute, wenn wir eine Clique wären, wärst du der Typ zum Vorglühen oder zum Abchillen nach der Party? Geht man zum Böhmermann zum Runterkommen oder zum Vorglühen? In welchem Moment der Clique tritt deine Position in Kraft, wo man sagt, wir gehen jetzt zu Böhmi zum Vorglühen?
Ich bin nur in der Clique, weil ich als einziger fahren kann. Das ist der einzige Grund, warum ich in der Clique akzeptiert werde. Das war auch die Berechtigung in meiner Clique früher, natürlich. Ich konnte immer fahren.
Natürlich, du bist der fahren kann.
Ja, wenn alle breit waren und Bock auf einen Cheeseburger hatten, dann bin ich halt durch den McDrive gefahren mit allem Mann. Irgendwie auch zu 8 im Auto und so, was heute auch keiner mehr macht, unangeschnallt, so einem kleinen VW Polo. Und dann schön irgendwie 17 Cheeseburger. Und weißt du, in so einer Stimmung, dass man durch den McDrive fährt und an beiden Fenstern bestellt. Also quasi mit dem Fahrerfenster und dann fährt man ein Stück vor und die Beifahrer, weil die Bestellung vom Fahrersitz ist schon so groß. Und man kriegt das mit dem Geld nicht mehr auseinander, dass man zweimal Bestellungen aufgibt im McDrive. Was die aber in ihrem Ablauf komplett durcheinander bringt, weil die denken, es sind zwei Autos. Und dann ein riesen Durcheinander immer im Bremen-Nord am McDrive, am Rabenfeld. Liebe Grüße.
Liebe Grüße an alle, die jetzt gerade an ihrem McDrive ihre Schicht gerade. Früher war das hier Gruß von Hoher See. Heute geht es ein Gruß raus an alle Leute, die jetzt gerade im McDrive sind und die nicht bei ihren Familien sein können.
Ja, aber die auch in ihrem McDrive sind, also auch als Kunde, weil die morgens Bock haben auf ein Macrosson mit diesem Formschinken und die einen Scheibe Käse, wo die Enden immer so ganz hart und trocken sind, links und rechts, und in der Mitte ist nur ein bisschen, weißt du, das machst du auf, ist immer warm. Mies. Und dann musst du schnell essen, weil wenn du dann auf der anderen Seite vom Croissant angekommen bist, ist das immer schon ganz hart und brüttelt dir das ganze scheiß Auto voll. Macrosson.
Es muss schnell aus der Reihe mit Magensäure vermischt werden, damit es nicht hart wird. Ist so. Muss ganz schnell gegessen werden.
Macrosson ist aus der Reihe Fastfood aus den 80ern, was nie richtig, also es war immer eine Brückentechnologie, das Macrosson. Es war immer irgendwie, das war nicht, nie ganz fertig und es ist immer so unvollendet gewesen in seiner Komposition.
Die basteln auch immer noch kurz bevor sie es, das schmeckt auch immer anders, weil immer noch kurz bevor sie das abgeben, das Rezept nochmal geändert wird, jeden Morgen, weil das wirklich noch eigentlich im Probierstadium ist.
Ich glaube, dass das Macrosson ist so, das muss irgendein Typ erfunden haben bei McDonald's, der ein hohes Ansehen hatte in der Zentrale von McDonald's. Und dann hat er das Macrosson noch so durch, dann hat er aber Krebs bekommen. Und es war sein letzter Wille, sein Wunsch, dass das Macrosson aber jetzt bitte noch, dass die Leute das bitte in die Rotation bei McDonald's reinnehmen. Und alle sagen, ja Mensch, das ist eigentlich ein Scheißprodukt, aber wir können das dem Michael nicht antun, weil du weißt ja, in seiner Witwe hängt da so viel dran. Und wenn wir das aus dem Programm rausnehmen, dann ist da weinen die Kinder und so, weil das ist das Einzige, was sie noch haben, weil Michael das Macrosson entwickelt hat. Ey, aber es gibt noch andere McDonald's-Sachen, die wirklich, also zum Beispiel, das ganze Frühstückssortiment ist schwierig und da merkt man auch, es wird immer rotiert. Auch zum Beispiel, was ich ganz schwierig finde, ist, dass es in einem McDonald's mit einem McCafé zwei Klassen von Kaffee gibt. Also man kann aussteigen bei einem McDonald's mit McCafé und reingehen und sich einen vernünftigen Cappuccino holen an der McCafé-Theke zu einem vernünftigen Preis, oder man ist bequem und hat keinen Bock auszusteigen, weil man keinen Bock hat. Und da muss man sich den McDrive Cappuccino holen, der aber aus einer anderen Maschine kommt und der immer schlechter schmeckt. Und der immer auch teilweise dann so die Maschine zum ersten Mal seit einer Woche angeschmissen. Und dann merkst du noch so, die wurde ewig nicht mehr gewaschen und so. Das ist
und
immer
das
so
heiß wie Lava. Das ist heiße Lava. Das dauert, du kaufst den Kaffee bei McDonald's und es dauert 2 Stunden. Du kannst in eine andere Stadt fahren. Du kannst von Berlin nach Köln fahren und es ist immer noch ein warmer Kaffee, wenn du in Köln ankommst. Es ist eine unfassbare Hitze, dieser Kaffee. Das ist, als wenn er direkt aus der Hölle kommt. Das
genau. Ist genau. Ich hab noch eine moralische Frage, und zwar habe ich diese Woche zum ersten Mal darüber nachgedacht. Ich habe mir jetzt eine ältere Dame aus dem Nachbarort zugelegt, die mir ab und zu mal ein bisschen die Wohnung sauber macht. So, und jetzt habe ich aber auch diesen Staubsaugerroboter. Und ich habe gedacht, habe da nie drüber nachgedacht. Und jetzt ist mir gestern Morgen, bin ich siedend heiß, ganz früh aufgestanden, hatte richtig Herzklopfen, weil ich hatte auf einmal das Gefühl, was passiert, wenn meine Haushaltshilfe, die gelegentlich hier meine Junggesellenbude sauber macht, wenn die heimlich, und sich nicht traut, das mir zu sagen, und wenn die heimlich eifersüchtig ist auf dem Staubsaugerroboter, gibt es eine Art von Spannungsverhältnis zwischen menschlichen Haushaltshilfen und Staubsaugerrobotern? Ich habe das Gefühl nämlich, immer wenn
ich würde die beiden nicht gleichzeitig arbeiten lassen. Ich würde immer nur eins zur Zeit arbeiten lassen, die anderen wegsperren.
Ich habe das
Gefühl,
also
auch die alte Frau.
Ich habe das Gefühl, dass meine Haushaltshilfe, wenn die Haushaltshilfe da war, wirkt es immer so, als wäre der Staubsaugerroboter getreten worden. Als hätte der so im unbeobachteten Moment einfach mal so einmal reingetreten, in der Hoffnung, dass er bald kaputt geht. Weil das ist ja wirklich eine Haushaltshilfe, eine menschliche und den Staubsaugerroboter. Das ist ja quasi die technische Revolution auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht. Du hast da quasi die Konfrontation von menschlicher Arbeitskraft und dem Objekt, was die menschliche Arbeitskraft bereits ersetzt hat, zumindest in Teilen. Und dieses Spannungsverhältnis, muss ich mir da als Besitzer des Staubsaugerroboters und als quasi jemand, der seine Haushaltshilfe ordnungsgemäß angemeldet hat, also als Arbeitgeber, muss ich mich da moralisch tiefer in irgendwelche Fragestellungen reinbegeben? Frage ich dich jetzt mal. Darf man das? Darf man beides gleichzeitig haben? Gibt es da Koexistenz? Nee.
Es ist koexistent. Ich glaube, man sollte immer nur auch aus humanistischen Gründen einen von beiden arbeiten lassen. Stell dir mal vor, die beiden verbünden sich miteinander gegen dich. Dass die beiden, also dass die zum Beispiel auch anfangen, gegen dich zu arbeiten, beide und das nicht mögen bei dir in der Wohnung und eine Liaison miteinander haben. Oder natürlich, dass es wirklich so ist, dass der Roboter mit der Zeit immer mehr irgendwie desolater wird, weil der immer gegengetreten wird von der alten Frau. Ich würde, wenn die Frau kommt, würde ich den Roboter einfach, also wenn er noch am Arbeiten ist, zur Frau sagen, hier erstmal kurz in die Kamera rein, bis der Roboter fertig ist. Also, dass die erstmal warten
also
muss.
Ich mache das ja so nicht, dass der Roboter läuft ja nicht, wenn die Haushaltshilfe kommt, aber trotzdem steht er dann ja da quasi in der Pantry-Küche an der Steckdose zum Aufladen und ich denke immer, dass...
Der guckt die ja an.
Nein, aber ich spüre auch diese argwöhnischen und diese hassvollen Blicke der Haushaltshilfe diesem Roboter gegenüber, weil die natürlich weiß, this is the future. Ich habe hier in 5-6 Jahren nichts mehr zu melden auf meinem, und das ist ja ohnehin schon ein schwieriger Job mit harten Verhältnissen und anmelde und das ganz normal mache, ist ja schon was Besonderes, ne?
Ich würde denn, also schafft denn die ganze Arbeit der Roboter, brauchst du die Frau noch?
Das geht natürlich nicht, weil der Roboter macht ja wirklich nur den Boden sauber. Und ich ich weiß nicht, ich habe auch Angst, dass entweder da quasi ein Spannungsverhältnis herrscht zwischen den beiden oder dass sie sich tatsächlich verbünden und dass es dann wirklich so eine Black Mirror Folge wird und dass eines Tages, weil die Haushaltshilfe den Roboter gegen mich aufhetzt, ich hier nachts quasi erstochen werde von meinem eigenen Haushaltsroboter.
Können die nicht zusammenarbeiten? Sie stellt sich auf den Roboter, er macht unten, sie macht oben. Sauber. Also, dass sie sich draufstellt und fährt durch die Wohnung und macht die Regale putzi, während er unten den Boden... Willst du nicht mal versuchen, die beiden zusammenzubringen?
Ich weiß nicht genau, ob das der Motor des Roboters hinbekommt. Ich kann das aber mal... Ich mache einfach mal eine Gruppe und vielleicht hole ich mir Axel Hacke dazu vom SZ, der uns diese moralische Frage vielleicht nochmal ein bisschen erschöpfender beantwortet. Aber frage ich mich wirklich, das ist ein ganz... Immer wenn ich einen Roboter sehe und die beiden Welten aufeinander prallen, dann merkt man, dass irgendwas in irgendeine... Man muss sich entscheiden, in welche Richtung soll es gehen? Zurück zum Menschen? Das wäre das Jahr des Menschen, das wäre eigentlich, würde passen zu dem Motto. Oder den Roboter weiter anfüttern. Und dann kannst du, stell mal vor, wenn Alexa und der Staubsaugerroboter sich verbünden. Stell mal vor, wenn du eines Tages den Staubsaugerroboter ansprechen kannst, wie Alexa oder irgendwie wie Google Play oder so.
Dass die beiden miteinander, das kann irgendwann alles so sein, dass die miteinander kommunizieren.
Ich glaube, das geht sogar. Ich glaube, es gibt sogar einen Roomba-Roboter, der bereits mit Alexa koppelbar ist, dass du von unterwegs sagen kannst, Alexa, mach, dass meine Küche sauber gemacht wird. weil du die Katzen über diese Kamera, die du installiert hast, von
ich glaube, das ist wirklich der Punkt, an dem ich aussteige, wenn die Technik das jetzt wirklich, also es wird ja ab und zu ein Werbefilm schon so angezeigt, du bist nur noch mit dem Handy und sagst, hier, mach mal das und im Grunde machst du dann gar nicht, das ist irgendwie, ich glaube, da bin ich raus. Das ist so meine, da kann ich, dann habe ich doch lieber eine Putze oder putze die Wohnung auch manchmal noch selber. Ich finde das ja wahnsinnig befreiend, durch die Wohnung zu gehen und zu gucken, wo ist was unordentlich und hier nochmal sauber machen und da noch ein bisschen. Ich mache gerne selber noch sauber, tatsächlich. Dann weiß ich wenigstens, wo die Sachen liegen. Und dann weiß ich auch, dass niemand meine schmutzigen kleinen Heftchen entdeckt hat.
Du hast doch schmutzige kleine Heftchen, wo hast du die denn?
Von früher, nostalgische Erinnerung. Sachen, gib mir halt, meine alten Samantha Fox Bravo Ausschnitte. Wichsen wie früher. Das ist ja so, man stumpft ja, glaube ich, auch ab. Man ist ja so, das ist ja so hochsexualisiert, dass du einfach durch so ein erotisches Foto gar nicht mehr erregt wirst vielleicht. Und ich versuche mir meine erotischen Sensoren noch ein bisschen jungfräulich zu bewahren. Oh Gott, nein. Jan, bist du erkältet?
Ganz kurz mal eben gucken, was Stefanie Giesinger dazu sagt. Also das, was ich da bei Steffi Giesinger sehe, dafür hat man sich
auf den Scheiterhaufen gekommen.
Nee, auf den Scheiterhaufen gekommen. Und dafür musste man früher weit durch die Stadt fahren, irgendwie mit dem Bus und sich die Coupé kaufen als 14-Jähriger, um solche Fotos überhaupt zu sehen. Aber das wissen die jungen Leute ja gar nicht mehr, was die heute kostenlos bei Instagram da bekommen. Steffi Giesinger, Alter. Ganz ehrlich, wie geht das denn weiter mit Steffi Giesinger? Fällt die irgendwann in sich zusammen, wenn die merkt, dass äußere Welt
was hat die, wie ist die, durch was ist die
Instagram. Instagram. Steffi Giesinger, guck mal die neuesten Fotos an.
Und ist aber mit Lena befreundet, oder was?
Ja, was heißt befreundet? Man braucht sich gegenseitig, weil natürlich die beide wahnsinnig viele Follower haben. Und das ist ja diese Welt, wo dann Freundschaft über wie viele Follower hast du definiert.
3 Millionen hat die.
Ja.
3 Millionen nur mit 3 Millionen nur mit Fotos, wo sie sehnsüchtig in die Kamera guckt. Wahnsinn.
Und immer den Mund so halb geöffnet. Also immer so, da
ja,
war gerade
den Mund.
War gerade so ein bisschen, weißt du, ne?
Ob ich auch mal ein Foto mit halb geöffnetem Mund posten sollte? Warum denn? Ich habe Sue im gerade im Hintergrund.
Das sehr laut gelacht hat.
Hast du gerade sehr laut gelacht?
Ja, ich habe wirklich sehr laut gelacht. Entschuldigung.
Wie kann das denn sein, dass das Mikrofon auf war? Dass du hast so laut gelacht, dass das Mikrofon aufgesprungen ist.
Das ist durch die Tür hier hinten. Warte mal, jetzt ist alles sicher.
Aber die hat total viele Bauchmuskeln, Stefanie Giesinger.
Du doch auch unter dem Speck.
Ja. Und ist das ihr Freund, den sie, thank you for the happiest year of my life, Baba. I love you. Can't wait for all the other years with you. Auch immer auf Englisch geschrieben. Die kommen wahrscheinlich aus dem kleinsten Dorf bei Kassel. Aber internationale Sprache ist wichtig. Damit alle wissen, Stefanie Giesinger ist international in the game, Alter.
Ich sehe gerade, man zeigt Bäuche und ganz eng hochgezogene Turnhosen, wo man die Schamlippen durchsieht. Wie alt ist die wohl?
Stefanie Giesinger oder die Schamlippen?
Die liegt einfach nur, wahrscheinlich haben die sogar unterschiedliche Alter. Da ist, wenn Tacos in die Kamera gehalten, gegessen werden die natürlich nicht.
Oh, bist du gerade bei der Insta-Story? Oh, jetzt zeigen sie die Bäuche, Alter, guck mal, wie viele kleine Punkte die da hat. Da wird ja alles gepostet. Das ist ein reine Erotik. Reiner Erotik-Chat.
Und da merke ich aber auch dann. Eins sag ich dir, wenn die Kamera aus ist, wenn das Instagram-Profil zu ist, rasend langweilig. Du weißt nicht, worüber du mit dir reden sollst. Garantiert. Außer darüber, dass das nächste Foto bestimmt so. Null. Es gibt
nichts. Das ganze geile Leben wird nur, es ist gar keine Zeit mehr für ein privates geiles Leben, weil die private Zeit wird dafür genutzt, um das geile Leben auf Instagram zu veröffentlichen. Das ist alles eine reine, da muss so viel gearbeitet werden für, damit die das alles hinkriegt. Dass die privat als Typ, als deren Freund muss auch die ganze Zeit, na klar mache ich gleich das Foto mit dir. Nee, ich würde einen Schwarz-Weiß-Filter drauflegen diesmal. Nee, ja, ist eine super Idee mit dem grellen Filter. Ja, da kommen deine Bauchmuskeln noch besser. Ey, wollen wir nicht Sue auch zusammen Instagram-Model machen? Sue, hättest du Bock, dass wir für dich so einen official Instagram-Account dazulegen?
Muss ich dann auch mit einem YouTuber liiert sein?
Ja, das kommt automatisch.
Muss ich dann bei Germany's Next Topmodel auch mitmachen?
Hat Stefanie und du
Ich lese mich gerade ein in ihr Werk. Genau, sie kommt. Sie hat da mitgemacht 2014.
So lange ist das schon her. Da ist ja schon, also für Modelverhältnisse.
Und sie
ist ja
schon mindestens 18 jetzt.
Im Film Der Nanny hat sie mitgespielt. Sie hat durchaus ein Lebenswerk. Und im Musikvideo von Max Giesinger war sie auch zu sehen. So.
Ist das ihr Bruder? Ist das ihr Max Bruder? Stefanie Giesinger?
Nee, glaube ich nicht.
Max Giesinger gibt's
auch noch.
Sie
kommt aus Kaiserslautern, 96 geboren.
96 geboren. Ich höre gerade, ich gucke mir die Insta-Story an.
Du, Sue?
Hm, Olli.
Was sagst du? Warst du mehr der Typ zum Anglühen oder zum Abchillen?
Definitiv Anglühen.
Zu dir ist man in die kleine WG-Küche zum Anglühen gegangen und hat sich irgendwelche dubiosen Drinks gemixt. Und dann ist man losgegangen, oder?
Genau. Ja. Anglühen.
Ganz kurz, Entschuldigung, ich muss ganz kurz eben, ich bin noch bei der Insta-Story von Stefanie Giesing gerade.
Ja. I've lost all my friends. Oh, here they are. Oh, auf Englisch so alles, ne?
If you're in Cape Town, you have to go to Lion's Head. If you're in Cape Town, if you're on your way from Kaiserslautern to Karlsruhe, then if you come across Cape Town, you have to visit this. It's so beautiful. You have to visit this. This is South Africa.
Ey, dann bist du vielleicht der Typ von Stefanie Giesinger und darfst mit ihr nach Cape Town überall hinfliegen und die ganze Zeit daneben stehen, wenn sie Instagram-Fotos macht. Und hier nochmal, da nochmal. Das ist so die Hölle, ey. Da haust du doch nach einer Woche ab.
Nee, so, ich habe übrigens heute, apropos Instagram, ich könnte heute starten, ich habe die ganze Sendung, das hört man vielleicht auch schon, keine Unterhose an. Ich habe nur einen schönen
Wegen
Jogger
Stefanie
übergezogen.
Giesinger?
Nein, ich habe einen schönen Jogger übergezogen und mir ist aufgefallen, ich bin die Treppe runtergelaufen. Ich habe hier im Büro so ein kleines, ich bin gestern Abend im Büro abgesackt. Ich habe gestern noch gearbeitet für die Sendung und geschrieben bis ganz spät nachts und habe mich dann im Büro hingelegt und bin dann runtergelaufen, wo das Studio ist und habe gemerkt beim Laufen ohne Unterhose, dass ich beim Laufen mittlerweile komische Geräusche machen im Untergrundbereich, im Testikelbereich, kommen merkwürdige Schlackergeräusche jetzt beim Laufen ohne Unterhose. Ich muss also mittlerweile Formwear tragen, damit das nicht zur Geräuschbelästigung führt.
Bist du jemand, der Unterhose mit Einlage oder Boxershorts?
Ich bin Boxershorts-Typ und auch gerne Boxershorts, die dann ein bisschen zu weit sind, dass man sich, wenn man falsch sitzt, mit der Naht der Boxershorts im Schritt irgendwie den untenrum Bereich in mehrere Teile teilt.
Au. Aber das können Frauen gar nicht nachvollziehen.
Das macht doch... Macht Hängehoden?
Hängehoden, oder? Oder? Also, man braucht doch eine Einlage, damit der Hode am Körper bleibt. Also die Hoden.
Der Hode. Der Hode, glaube ich.
Der Hode, ne? Oh, mein Hoden. Ich würde jetzt gerne nochmal mir wundern. Plattdeutsch. Ich hab meinen Hoden da oben.
So ein Ständiger.
Oh, mein Hoden hängt da oben. Wir machen jetzt noch mal ein bisschen Musik. Es kommen gerade wahnsinnig viele gute Musik raus. Ja. Weißt du, was du demnächst alles an guter Musik rauskommt? Hast du eine Ahnung?
Das neue Album von Olli Schulz vielleicht oder irgendwie sowas? Ist das jetzt wieder so ein Werbeding von dir?
Nein. Sorry, dass ich einmal in vier Sendungen gerade... Wir sollten viel mehr über das Neo-Magazin reden. Du hast vollkommen recht, entschuldige bitte, dass ich das auch nur ansatzweise gerade mal versucht habe. Wir wünschen uns jetzt von James Taylor Carolina in My Mind. Also ich und meine gespaltene Persönlichkeit wünschen sich Carolina in My Mind von James Taylor. Das ist so ein richtiger Heile-Welt-Song. Das ist so wie hier damals, ich heirate eine Familie mit Peter Weck und Carola Tekla-Witt, wo man das angeguckt hat und Wohlfühlmusik, Wohlfühlfernsehen, als es noch eine Komfortzone im Leben gab, als noch nicht alles Stefanie Giesingers Bauch ausgetragen wurde und man einfach auch, sage ich mal, sich noch gesehnt hat nach einer guten Welt, in der wir jetzt leben und wir nicht dankbar sind, dass wir diese gute Welt haben und deswegen uns so eine Scheiße wie Instagram-Stories jetzt angucken, weil wir wasted Opfer sind und deswegen mit dieser sozialkritischen Ansage kündige ich jetzt das Lied James Taylor, Carolina in My Mind an, von der Greatest Hits.
Ich würde gerne von dem Soundtrack von Life Aquatic, der Bowie-Linie treu zu bleiben heute. Life Aquatic, das ist ein Wes Anderson-Film von, ich glaube, 2004. Mhm. Ich überlege, ob ich, weil es gibt da ein brasilianischer Sänger namens Seu Jorge, weiß ich nicht, hat da ganz toll Bowie-Songs gecovert und ich fand das immer irgendwie, ich weiß nicht warum, aber hat irgendwie was. Und ich würde mir gerne von dem Soundtrack von Wes Andersons The Life Aquatic with Steve Zissou mit Bill Murray in der Hauptrolle den Song Starman von Seu Jorge hören. Seu Jorge schreibt sich das. Jorge.
Bist du Wes Anderson-Fan?
Ja, sehr.
Ich finde ihn ein bisschen überbewertet. aber auf ein Nerd-Thema wieder. Ich finde schöne Bilder, Stories nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde denke ich so, ja, sieht alles geil gefilmt aus, aber irgendwie bringt mich die Geschichte jetzt nicht voran. Irgendwas,
lass dich doch mal verzaubern.
Aber ich krieg's bei Wes Anderson, weil das ist auch so Leute, so, oh, ich will der Style von Wes Anderson, diese Ästhetik, die er da so reinbringt. Mann, das ist ein Standbild von irgendeinem Haus, das wurde vorher gut ausgestattet und dann geht die Kamera im Zoom 5 Minuten irgendwie auf so einen Fluchtpunkt zu und du denkst, das zeige ich dir zu Hause, wie du es mit iMovie auch machen kannst, was Anderson macht. Echt jetzt.
Na, ich finde mit dieser Haltung sollten wir jetzt mal so eine Kunstrubrik. Olli Schulz bespricht Picasso. Ja, was ist das? Da erkennst du nichts. Das ist überhaupt nicht. Was gucke ich mir 5 Minuten
das
an.
Das mache ich dir zu Hause in sauber, male ich dir in sauber nochmal nach. Du bist ein Haus?
Ja. Gerhard Richter von Olli Schulz. Was ist das hier für die große Lampe? Erstmal viel zu groß, unhandlich. Und dann mit dem Pinsel ein bisschen drauf rum. Was soll der bunte Quatsch? Was für ein Quatsch? Das kann ja wirklich jeder. Da mach ich
hast du mal vor Rembrandt, vor der Nachtwache von Rembrandt davor gestanden, vor dem Bild?
Ja, habe ich schon
Amsterdam. Amsterdam. Ist ein riesengroßes Bild, Zu und dann denke ich davor und denke, das kann man doch alles viel kleiner machen. Der hat da jahrelang gearbeitet in diesem Scheißbild einer Nachtwache. Viel zu aufwendig. Dann ist er auch bald gestorben, hat noch nicht mal den Fame richtig abgegriffen. Obwohl Rembrandt hat, glaube ich, ein bisschen Fame abbekommen. Ne? Der hat, ja, doch. Egal, hier, jetzt Musik, dann sind wir wieder da hier. Großer Kulturkreis, Olli Schulz erklärt Meisterwerke und Jan sagt gleich nochmal, was man alles besser machen kann, wenn man im Musikbereich. Und ich erzähle ein bisschen was von Kunst. Bis gleich, wir sind gleich wieder da.
Also ich meine, die ist arschschnell, die alte Spinne. Genauso wie wir. Also kann man sagen, wir sind wie die Vogelspinne. Wenn wir viel zu fressen kriegen, werden wir langsam. Aber so wie jetzt, wir sind alle heiß. Jetzt sind wir alle da und sind wir schnell und heiß. Ja, so ist das.
So ist das. Schnell und heiß, wie immer hier. Podcast,
Spotify.
Wir sind der Podcast Nummer 1. Wir wollen Deutschland rocken mit unserem Podcast. Wir sind da, um das Volk zu rocken, wie ein Orkan.
Olli, ganz kurz, ich habe noch zwei Sachen, habe ich hier auf der Agenda. Ich würde gerne noch über zwei. Zum einen ist jetzt die Spendensumme rausgekommen vom großen Jan und Olli Weihnachtszirkus. Und im Vergleich zum letzten Jahr, muss ich direkt sagen, hat mich das überrascht, dass es viel weniger geworden ist. Das liegt aber daran, direkt zur Erklärung, weil wir dieses Jahr uns dazu entschieden haben, keine Sponsoren zuzulassen, weil das letztes Jahr extrem aufwendig war. Und wir dann Werbung gemacht haben für Produkte und es war zwar alles schön und hat auch Geld in die Kassen gespült, aber es war eine extreme Vorarbeit und deswegen haben wir es bleiben lassen. Aber weil ja Bitcoins reingekommen sind und auch, ich glaube, Leute von sich gespendet haben, ist die Summe ungefähr gleich. Wir haben eingenommen an Spenden beim Jan-Nolli-Weihnachtszirkus nur durch Eintrittsgelder, also nur durch die Karten, die wir verkauft haben, eine Summe von, Achtung, es ist genau 15.260,71 €. Ich habe in meiner Bitcoin-Wallet etwas über einen Bitcoin, der gespendet wurde und zum Teil auch ein bisschen von mir selber kommt. Und ich habe letzte Woche erzählt und die Frage mal in den Raum gestellt, was mache ich denn jetzt damit? Löse ich das in Geld ein oder warte ich, bis der Preis hoch ist? Aber irgendwie wollen wir auch mal spenden. Und deswegen habe ich gesagt, ich zahle einfach für diesen einen Bitcoin jetzt 15.000 € aus meiner privaten Tasche. Das klingt jetzt zwar so wie, das ist ja ganz nett, aber es kann auch sein, dass der eines Tages wieder hochgeht und dann mache ich einen Gewinn. Aber nur damit wir das Bargeld jetzt haben, mache ich das. Und ich habe viele Meinungen dazu gehört und die meisten Leute haben gesagt, ist doch scheißegal. Geld ist Geld und ob das am Ende dann irgendwie 15.001 wird oder der Bitcoin nie wieder über 15.000 € kommt. Und wenn das dann eines Tages der Bitcoin dann auf einmal 30.000 € wird,
spende ich halt den einlösen nicht, den könntest du jetzt nicht umwandeln in den Bitcoin.
Das ist nicht so einfach, also tatsächlich nicht so einfach. Ich bin zwar bei so einer Bitcoin-Börse da angemeldet, aber da kann man so eine hohe Summe, einen Bitcoin kann man, glaube ich, nur über mehrere Monate sich da auszahlen lassen. Und deswegen ist es einfacher, wenn ich das einfach quasi von meinem Giro Jeansparbuch vom Knacksclub-Konto nehme. Das ist zwar dann schlecht, weil dann ist nichts mehr zum Vererben da, aber das ist mir meine Liebe zu Spotify und zu Fest und Flauschig dann wert. Also sind wir bei knapp ziemlich genau 30.260,71 €. Was wir jetzt an Spenden haben, es wird alles...
Ja, ich packe auch noch was da drauf. Ich muss nur mal gucken, wie viel. Ich muss mal aufs Konto gucken gleich. Ja, ich packe auch noch was drauf. Sage ich in der nächsten Sendung. Ich habe eine Idee, was ich mache. Ich spiele ein kleines Release-Konzert im Knust. Und das ist eigentlich nur so, weil es meine Heimat in Hamburg ist, am 2.2. Das ist jetzt egal, es ist keine Werbung. Aber die Einnahmen, was ich da privat kriege, das packe ich auch noch oben drauf. Mal gucken, was es gibt. Sage ich in der nächsten Sendung.
Das ist doch gut. Und dann sollen wir doch schnell wieder aufhören, über diese Spenden zu reden.
Weil, ja, das finde ich auch wahnsinnig unangenehm.
Weil wir haben das nie gemacht, wir haben es
immer scheiße gefunden und jetzt sind wir durch diesen Weihnachtszirkus. Zumindest muss man es dann auflösen und man ist in dieser Welt, dass man dann aber auch transparent sein muss.
Man muss aber auch sagen, dass wir diese ganze Weihnachtsgala machen wir natürlich als Dankeschön für unsere Fans, aber in erster Linie, weil wir auch einmal im Jahr was spenden wollen. Wir reißen unser Maul auf, machen hier alles Mögliche. Man kann auch einfach mal kurz Geld spenden und dann nicht jetzt großen Ding draus machen. So wie wir es eigentlich auch machen. Ist ein bisschen schwierig jetzt mit diesen Sponsoren gewesen. Wie wir es nächstes Jahr machen, falls wir es nochmal machen, werden wir rechtzeitig besprechen, nehme ich mal an.
Gut. Nur mal ganz kurz der Vollständigkeit halber. Das Geld geht jeweils zu einem Viertel an folgende Organisationen. Bei mir ist es Freiheit, die Gesellschaft für Freiheitsrechte und die DKMS.
Bei mir ist die Obdachlosenhilfe und Greenpeace gewesen, genau. Die Berliner Obdachlosenhilfe und Greenpeace, genau, die das Geld bekommen.
Okay, wäre das jetzt abgehakt? Wir müssen noch eine Sache kurz besprechen, die auf dem Zettel draufsteht. Da haben wir letzte Woche nur vorher drüber sprechen können, weil am Sonntag, als der Podcast lief, diese große Veranstaltung stattgefunden hat. Die SPD ist auf dem Weg in die Große Koalition. Das ist politisch, ich weiß, Olli, das interessiert dich nicht zwar schon, aber so ein bisschen. Aber
Martin Schulz, ich bin absoluter Fanboy von Martin Schulz, der natürlich auch gerade so mit seiner Haltung, die er in den letzten Wochen gezeigt hat, dass es wirklich dieses Werte... Keiner hat sich richtig über beschwert, dass Martin Schulz auch innerhalb von Stunden wahrscheinlich seine ganze Haltung zu der gesamten Geschichte geändert hat. Und das ist vielleicht auch ein Zeichen der heutigen Zeit, dass man heute nicht mehr unbedingt sowas, na und dann hat er heute eine andere Meinung, ist doch nun mal so. Das wird auch alles gar nicht mehr so. Ich glaube, da ist man auch an dem Punkt angelangt, wo man sagt, lass ihn doch einfach machen. Heute hier, morgen so.
Ist doch letztlich auch egal. Diese ganze Aufregung, ist es nicht einfach alles auch einfach egal? Ist doch alles scheißegal. Und jetzt sagt dieser kleine Kevin Kühnert, der von den Users, dieser Freche, der soll erstmal sein Studium fertig machen, sich mal einen Bart wachsen lassen und dann reden wir weiter. Der sagt, jetzt sollen alle in die SPD eintreten und die Mitgliederversammlung, die Mitgliederabstimmung unterwandern, damit die Große Koalition doch nicht stattfindet auf den letzten Metern. Und wer soll dann da die SPD führen? Da ist doch niemand sonst. Wenn die Nahles da nicht rumschreit, dann hat das doch, wenn die weg ist. Sigmar, stimmt. Sigmar wäre in der Lage, wandlungsfähig genug, auf einmal wieder Chef der Jusos zu werden. Über seine Liebe zur Popmusik. Über seine alte Liebe zur Popmusik.
Der hat doch so eine jugendliche Ader.
Ja.
Ne? Dass der nochmal so ein bisschen so als WG-Typ. Sigmar Gabriel, war das einer zum Vorglühen oder zum Chillen? Also zum Runterkommen?
Beides. Ja. Der hat, glaube ich, die Menschen mit Worten zum Vorglühen gebracht und hinterher
runtergekocht. Hat er dich ganz schnell wieder runtergekocht. Man dachte, jetzt geht die Party los, weil man mega vorgeglüht hat. Und dann, bevor die Party, hat er schon wieder runtergekocht. Egal. Das ist natürlich so eine Sache, die du ja gerade verfolgst. Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Sind wir jetzt wieder eigentlich am alten Punkt? Jan, früher gab's diese tolle Sendung Bonn am Rohr. Kennst du das noch? Bonn am Rohr, das gab es früher auf N24, dann hieß es Berlin am Rohr. Das solltest du machen, unser Politexperte, Bonn am Rohr, Jan am Rohr.
Ja, aber ich bin vielleicht ein bisschen zu jung noch dafür. Also ich bin auch da noch, ich würde warten, bis ich so 50, 60 bin. Also
du bist stark gealtert in den letzten zwei Jahren, ganz ehrlich.
Ja, ich möchte optisch ausstrahlen, dass ich wirklich nach Zigarillos rieche, nach Zigarillos und Altherrenatem. Das muss man optisch noch ausstrahlen, das ist noch nicht ganz so. Kurz davor und dann kann ich, glaube ich, bei Phoenix irgendwie stehen und mit den Menschen die Welt mal politisch einordnen. Da habe ich auch Bock drauf. Und zwar immer ausgehend von meiner eigenen unveränderlichen persönlichen politischen Einstellung, dass das alles überhaupt nichts bringt. Junge Leute raus aus dem Politischen. Junge Leute gehören in Skateparks hinter den Hauptbahnhof. Man muss mehr Skateparks bauen und Halfpipes, damit die jungen Leute rausgehen aus den Institutionen, damit die gar nicht erst auf die Gedanken kommen, sich irgendwie selbst da beteiligen zu können. Die müssen Skateboard fahren, sich die Zähne ausschlagen und Alkoholpops
trinken. SPD-Kletterpark.
Bouldern müssen die. Wenn die Jusos mehr bouldern würden, dann würden die nicht so eine große Fresse haben. Bouldern und Skateboard fahren. Das sollen junge Leute machen. Ganz einfach. Das ist Klettern ohne Seil. Also
auf Absprung. Sigmar Gabriel hat den neuen SPD-Kletterpark gerade eingeweiht. Und klettert dann an so einem Seil da so hoch. So ein Kletterpark. Bist du öfters im Kletterpark schon? Ist das was?
Ich liebe Kletterparks. Kletterparks ist genau meine Welt. Ist genau meine Art von Sport. Das ist anspruchsvoller als Jogging und macht mehr Spaß. Du brauchst aber trotzdem keine echten Muskeln. Und du bist natürlich klar im Vorteil, wenn du groß bist. Weil du dann Sachen erreichen kannst, diese kleinen sehnigen Boulder-Typen, die nicht erreichen können. Und da bleibst du als Lulatsch im Vorteil.
Ist, ja, das stimmt. Und ist es so, dass man dieses Kletterseil, ne, diese ganze Geschichte, Kletterpark ist so ein bisschen, erstmal geht man in, also Indoor-Spielplatz, einmal gemacht mit Kindern ins Indoor-Spielplatz, haben wir auch schon oft drüber geredet, wo es ist. Da gibt es die Kinderkrankheiten, die seit 20 Jahren ausgestorben sind. In irgendeiner Ecke, bei so einem Bällebad, findest du alles noch, was das, was wusste, wo der Impfstoff schon gar nicht mehr hergestellt wird, weil man denkt, das ist ausgestorben an Kinderkrankheiten. Und jetzt ist, glaube ich, aber der Kletterpark so Next-Level-Shit so ein bisschen, dass du dir da das dann wieder holst, weil die fassen ja auch die ganzen Kinder, diese ganzen Kletter, das wird ja auch nicht gereinigt. Ich finde das alles unhygienisch. Wenn man denkt, die ganze Zeit diese Patschehände und Kinder sind auch so unhygienisch, die waschen sich nicht. Ah, nee.
In der Boulder-Welt ist das genau das Gleiche. Bei auch Boulder-Typen waschen sich auch selten die Hände und es ist alles so. Mufft alles. Wie früher, ich habe ja früher Judo gemacht und die Judomatten. Der Geruch von Judomatten, das ist mir immer noch sehr präsent, wie das riecht und das war auch immer halt so leicht. Die wurden auch nie abgewaschen. Judomatten werden einfach verlegt, die werden 30 Jahre benutzt, da pupsen Leute rein, Körper.
Da wird alles drauf gemacht. Klar, da wird drauf gekotzt. Der Michael alles. Hat im Unterricht gekotzt auf die Judomatte, einmal hier rüber mit dem T-Shirt vom Lehrer rübergewischt und dann geht's weiter.
Beim Ogoshi irgendwie hat der Michael gegöbelt und dann tauschen wir die Matte aus, die trocknet da jetzt nochmal kurz, riecht dann so leicht säuerlich zwei Wochen, aber dann irgendwann wechseln die Gruppen und aber keiner weiß mehr, dass es die Kotze-Matte war.
Ich habe aber mich immer gefreut, wenn der Sportlehrer nicht die Judo-Matten am Anfang der Stunde rausgeholt hätte, sondern die dicken Matten. Weißt du, die etwas dickere, diese. Da wusste ich, heute wird es irgendwas geben mit Spaß, weil diese Judo-Matten haben immer nur gezeigt, gleich wird wieder Bodenturnen gemacht. Das habe ich gehasst. Ich habe so ganze Barren umgeschmissen. Weißt du, diese, wo du so rüberspringst? Kästen.
Und ich habe da immer Angst. Ist das bei uns? Tarzanbahn, wenn wir quasi die ganzen geilen Sachen aus dem Geräteraum rausholen konnten und dann haben wir so ein Parcours aufgebaut, wo man von Kasten zu Kasten schwingen musste mit den Seilen und auch die Seile darunter holen. Und wie viele dicke Jungs ich da schon auf halber Strecke am Seil verhungern sehen, die dann sich beim Runterrutschen, weil die viel zu schnell die Handinnenflächen verbrannt haben und dann irgendwie drei Wochen lang nichts anfassen konnten. Und die dünnen Matten, die Bremsspuren auf den dünnen Matten, ausrutschen beim Fallen auf einer dünnen Matte, diese mit den ribbeligen Oberflächen, weißt du, die nicht weich sind, die nur so als Sprungmatte. Das waren die schlimmsten Verletzungen, Alter.
Schlimmsten Verletzungen und schlimmste Albtraum auch. Früher Schule, Turnbeutel zu Hause vergessen. Erste Unterrichtsstunde Sport um 8 Uhr morgens in der Halle. Aber auch nur, dann wird die Halle so aufgeteilt. Wir hatten so eine große Mehrzweckhalle. Inzwischen ist sie furz klein, aber als Kind sah das riesig aus. Da konnte man die Trennwand runterfahren oder zwei Trennwände. Und dann hat man da morgens um 8 Turn in Barfuß, weil man Turnschuhe vergessen hat und Turnhose, in Unterhose und Barfuß, morgens um 8 Zirkeltraining. Erste Stunde. Das gab's bei mir noch. Zirkeltraining. Und dann musstest du mit diesen kleinen Füßen, mit deinen kleinen Kinderfüßen, über diesen arschkalten Boden, wo die ganze Nacht irgendwie die Heizung nicht ging, rüberrennen und musst Zirkeltraining machen. Dann bist du fit für den Tag.
Überhaupt, gibt's gar nicht mehr, ne? Das hat man als Kind ja nicht so wahrgenommen. Als Erwachsener kriegst du das ja mit, die baulichen Zustände von Schulgebäuden und was da für eine Scheiße, also wie wenig Geld da investiert wird und wenn dann in irgendeinen Bums und das nach, aber dass auf der anderen Seite wahnsinnig viel Geld angebaut wird, investiert wird für das nachträgliche Anbauen von irgendwelchen wirren Feuertreppen, wo man dann irgendwann nach 200 Jahren feststellt, falls dieses massive Gebäude eines Tages jetzt nach 200 Jahren zufällig mal abbrennen sollte, müssen wir da jetzt aus dem Dach irgendwelche komischen Treppen haben, die über sieben Treppen, die dann an so ein Bieder, an so ein klassizistisches Altbau irgendwie, das einzige, was noch steht in der Stadt, werden da so fette Stahltreppen rangebaut, aber keine vernünftige Kantine oder keine vernünftige Turnhalle, alles am Verrotten und überall Schimmel und so, aber so eine geile Edelstahltreppe an jedem Fenster angebracht, das ist alles
stimmt, ein bisschen. Die hat auch wahnsinnig viel Geld gekostet, diese Treppe, die wurde diese Treppe, die dann gebaut wurde, weil einer in der Klasse so ein Auge zugeklebt hatte auf diesen Brillen, weißt du? Und dann wurde
ein Vater arbeitet beim Bauamt oder ist Rechtsanwalt mit Fachrichtung Baurecht und der drückt das dann über den Elternverein durch, dass jetzt an jedem Fenster muss eine Stahltreppe. Ja, aber Herr Schneider, ist das denn jetzt? Ja, aber ganz ehrlich, wenn uns der Laden hier abfackelt, übernehmen Sie die Haftung? Wer haftet denn dann dafür? Und dann knickt dann der Elternverein und auch die Schule ein und dann lässt sich auch die Gemeinde und dann wird dafür 7 Millionen Euro, wenn dann irgendwie an das Gebäude, was wirklich seit 300 Jahren da steht und überhaupt nicht brennen kann, weil erstmal das war sowieso viel Asbest aus den 70ern drin, ne?
Gesamtschule drin Asbest. ich bin Gesamtschule Asbest in Stelle. Ja, ist ja so, da wurde jedes irgendwann ins...
Weißt du, was wir bei uns gemacht haben früher? Im Schulzentrum Lärchenstraße war Asbestsanierung in Bremen-Nord 2 Jahre lang. Und die haben das Asbest da nicht rausgeholt, sondern die haben die ganzen Ritzen zugeklebt, wo das Asbest rauskommen kann. Ja, das war einfach so verbaut in so Zwischenwänden. Da haben die mit so Gaffertape einfach 2 Jahre lang mit Silikon die Fugen zugemacht.
Einfach genau. Und dann festgestellt, das bringt nichts. Und dann wurde der Raum nochmal neu bearbeitet, Wände weggerissen und der ganze Asbestraum kam in den Nebenraum, wo der Unterricht gemacht wurde. Ja.
Genau.
Es ist original, und man denkt dann so, das stimmt.
Und man denkt dann so, wenn heute gebaut wird, ja, ich meine, wenn wir jetzt für die Gesamtschule oder für die offene Ganztagsschule, wenn wir da jetzt irgendwie eine neue Essenshalle bauen, wir machen jetzt nichts Massives, weil ich meine, so Container, die stehen dann da für 20 Jahre, die sehen nach 5 Jahren scheiße aus, schimmeln da vor sich hin, verrotten und so, aber letztlich, ich meine, es sind die Kinder und wenn wir Glück haben, haben wir jetzt 2 Jahrgänge, wo wir keine querulanten Eltern haben, die uns mit dem Elternverein oder mit der Schule hier auf den Sack gehen, weil ganz ehrlich, und dieses Ganze, ne, da muss man wirklich aufpassen, man muss wirklich aufpassen, keine Rechtsanwälte im Elternverein. Ganz, ganz wichtig. Ach, was rege ich mich auf? Olli, komm, mach doch einfach, mach doch bitte Musik. Mach doch einfach Musik an.
Guck mal, ich mach unsere altcharakteristische Musik an.
Oh,
eine E-Mail bekommen. Soll ich mal gucken? Ich habe gerade eine E-Mail bekommen.
Ach, du warst das.
Bank of Scotland. Ich krieg immer noch so ganz ominöse News. Weißt du, was auch wirklich ein Cockblocker ist? Newsletter. Ich schreibe keine. Das war mal auch so ein Ding am Anfang von der Internetzeit, dass man dachte, mit Newslettern erreicht man total viele Leute. Also Newsletter ist, schreibst du Newsletter? Ey, Janni ist wieder am Start?
Nee. Nein, ne? Nein, 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 nein.
Das entwickelt sich ja auch so schnell weiter, das Internet gerade. Ach Mensch, du. Die Woche beginnt für euch da draußen. Wir haben versucht, euch schon mal so ein bisschen einzuloten. Keine Ahnung, ob es uns gelungen ist. Vielleicht sitzt ihr jetzt gerade wieder in der S-Bahn. Turnbeutel nicht vergessen, wenn ihr aussteigt. Vielleicht seid ihr auch gerade auf dem Weg zum Scheidungsanwalt. Vielleicht habt ihr auch jetzt gerade mit dem Wichsen aufgehört, weil wir wieder mal 70 Minuten geil abgeliefert haben. Und jetzt ist der Punkt, in dem wir sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag, glaube ich, wieder. Ne? Oder
nächsten Sonntag. Ja, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Ja. 0 Uhr, Samstag, die Hardcore-Fans sind jetzt schon durch und es ist jetzt bittere Nacht. 2 kleine Gucktipps noch ganz schnell. Zum einen habe ich jetzt auf deinen Tipp die OJ-Serie aufgesaugt. Findest wirklich du? Ganz toll. Richtig, richtig mega, gut. Ne? Richtig gut. John Travolta, mega. Auch wirklich ganz toll geschnitten, ganz toll produziert. Super. People vs. OJ bei Netflix. Und ich habe gestern Nacht The Polka King geguckt mit Jack Black. Ich habe erst gedacht, oh, scheiße.
Ist der bestimmt witzig?
Wirklich guter Film, The Polka King. Und dann habe ich mich für die Geschichte von diesem Typen interessiert, ist ja auch eine wahre Begebenheit. Ganz rührend, ganz toll, Riesenbetrüger, Conman, ein amerikanischer Phänotyp, Traum, Mensch, ganz toller Film. Jack Black, wirklich echt gut gemacht, also wirklich ein guter Film.
Jack Black ist ja auch witzig, der hat ja auch eine ganze... Ich fand School of Rock
ganz rührend, gut. Ganz rührend und auch ganz toll den Akzent durchgehalten und wirklich sehr glaubwürdig. Guckt euch The Polka King an, ist ein toller Film.
Ja, und die neue Pastewka-Staffel gibt es auch bei Amazon.
Natürlich,
ne?
natürlich.
Auch die ist super, kann man sich gerne angucken. Und ansonsten, trotz all den geilen Tipps, die wir euch immer geben, haltet auch uns die Treue, denn auch wir sind nur 2 alte Dinosaurier im Medienbereich, die versuchen Anschluss an die Jugend zu halten.
Ja. Tschüss,
bis nächste Woche. Wie ich das gesagt habe. Bis dann. Ich mich mal an.